Einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße Detlef Blöcher, gehöre zur Gemeindeleitung eurer Schwestergemeinde in Sinsheim-Hoffenheim. Ich fühle mich aber hier vorne so ein bisschen einsam. Ich komme mal ein klein bisschen näher. Wir feiern heute Karfreitag. Vor knapp 2000 Jahren ist Jesus ans Kreuz gegangen, um dort zu sterben. Und heute erinnern wir uns an diesen Wendepunkt der Weltgeschichte. Es hat eine Revolution ausgelöst. Und Jesus ist damals ganz bewusst ans Kreuz gegangen. Das war kein Justizirrtum, das war kein Fauxpas, das war nicht, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Jesus ist ganz bewusst nach Jerusalem gegangen und er wusste, was dort passieren würde. Und Jerusalem ist er ganz bewusst, hat er sich gefangen nehmen lassen, verurteilen, dann am Kreuz für uns zu sterben. Jesus hat es mehrfach angekündigt, dass es keinen billigeren Weg geben würde, um uns Menschen zu befreien. Doch warum war das notwendig, dass Jesus starb? Hätte Gott nicht einfach sagen können, Schwamm drüber, ist vergeben, Sache ist vorbei, du Mensch und ich, wir fangen neu an. Dieser Frage möchte ich heute Morgen in der Predigt nachgehen. Wir wollen dazu den Predigttext hören. Wie im Lukas-Evangelium ab in Kapitel 23 uns mitgegeben ist. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher. Den einen zur Rechten, den anderen links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Soldaten verlosten seine Kleidung unter sich. Das Volk stand da und sah zu, ihre führenden Männer aber spotteten. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm, Jesus, hatte man eine Tafel angebracht. Darauf stand, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nun der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und auch uns. Doch der andere fuhr ihn an. Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tode verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht. Wir beide bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber der hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Gegen 12 Uhr mittags wurde plötzlich der Himmel über dem ganzen Land dunkel. Das dauerte bis 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Als der Hauptmann Jesus so sterbend sah, gab er Gott die Ehre und sagte, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Und die vielen Leute, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten voller Reue in die Stadt zurück. Aber alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weit ab. Darunter auch die Frauen, die ihm seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Herr, lass es heute uns verstehen, dass wir deine Wahrheit erkennen und es uns Kraft zum Leben gibt im Alltag. Amen. Jesus gekreuzigt, mitten unter Schwerverbrechern, und die ganze Welt ist um das Kreuz herum versammelt. Sogar wortwörtlich. Da finden wir zum einen die Soldaten einer Kohorte, die aus allen Ländern so zusammengewürfelt waren, ein Gemisch verschiedener Nationen, Ethnien. Sie verlosten die Kleidung von Jesus unter sich, ein kleines Zubrot wenigstens für ihren mageren Sold. Und sie spotteten über Jesus. Da finden wir die Volksmenge, die diesem Spektakel beiwohnt. Viele waren Pilger gewesen, die nach Jerusalem zu dem Pesachfest gekommen waren. Wiederum die Nationen versammelt. Vor 3 Tagen noch hießen sie als den Messias willkommen und jetzt wollen sie dieses Spektakel miterleben, wollen Blut sehen, weil Menschen leiden. Das sind die führenden Männer von Israel, die ihn verhöhnen. Bist du der Messias? Bist du der König? Dann zeig, was du kannst. Die Wunder von Jesus hatten diese Führer ratlos gemacht. Aber jetzt, hilflos am Kreuz, wo ist seine Macht? Ist er der Verheißene? Da ist der eine Mitverurteilte, ein Schwerverbrecher, der auch über Jesus spottet. Helf dir selbst und rette uns. Hol uns vom Kreuz runter. Und schließlich ganz in der Ferne auch ein paar von Jesu Freunden. Die trauten sich gar nicht näher heran. Die meisten Jünger waren davongelaufen. Ein paar Frauen. Die waren diejenigen, die noch am nächsten sich herangewagt hatten. Und die Augenzeugen dieses Geschehens waren. Und so, hilflos, einsam, alleine, stirbt Jesus. Ein Satz mitten in der Geschichte hat mich besonders bewegt. Es ist der Hilfeschrei dieses zweiten Gekreuzigten, dieses zweiten Verbrechers. Jesus, gedenke an mich. Ist das vielleicht auch unser Hilfeschrei? Aus unseren Verzweiflung, Fragen, Zweifel, Not heraus? Und ihm gilt diese Zusage von Jesus. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Der einzige Mensch, von dem wir absolut wissen, dass er im Himmel bei Jesus ist, wer war das? Dieser Verbrecher. Denn Jesus hat es ihm direkt zugesagt. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Ein Mörder, ein Schwerstverbrecher, der sich an Jesus gewandt hat mit einem Hilfeschrei. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht von Karfreitag. Es gibt Hoffnung. Es gibt eine Zukunft. Es gibt Leben. Für dich und für mich. Manche fragen aber heute, gerade auch unsere säkularisierten Nachbarn, ist so eine grausame Geschichte nötig? Warum hat Gott nicht einfach gesagt, Schwamm drüber, ich vergebe dir? Lösen wir nicht so Konflikte in einer zivilisierten Weise heute miteinander? Wir sagen, ich vergebe dir. Die Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis, ist eine Provokation für die Menschen damals und für die Menschen heute, für Humanisten, für Muslime, für Juden, auch bis heute ist das Kreuz ein ganz, ganz schreckliches Ärgernis. Warum war das nötig? In der Bibel finden wir dafür verschiedene Begriffe. 5 möchte ich heute herausgreifen. Und diese Begriffe sind Bildworte, die eigentlich eine Szene malen, die uns das Herz berühren wollen. Und diese Bilder, die möchte ich dann anschließend ein bisschen illustrieren. Ihr braucht euch nicht all diese Bilder im Herzen bewahren. Wählt euch eins von denen aus, was euch anspricht. Dann habt ihr genug von diesem Gottesdienst mitgenommen. Der erste Begriff, ist Vergebung. Vergebung der Sünde, Vergebung der Lebensschuld. Ich habe so einige Textstellen aufgeschrieben, dort. Ihr seht, da kommt ganz oft in der Bibel vor. Und eigentlich ist dieser Begriff Vergebung ist eigentlich Szene eines Gerichtssaals. Da sind wir Menschen, die stehen vor Gott. Und Gott ist der Richter. Nicht dort Pilatus, wie aus dieser Illustration. Und Gott als der gerechte, absolut gerechte Richter, er muss uns Menschen, so wie wir gelebt haben, schuldig sprechen. Ein gerechter Richter kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Angenommen, du bist mit 130 durch die Baustelle auf der Autobahn gefahren. Könnte mal passieren, dass wir plötzlich so ein Schild übersehen haben. Mit 50 ist der Führerschein weg. Über Überschreitung ist der Führerschein weg. Okay, vielleicht habe ich sogar ein Strafverfahren dann. Kann dann der Richter einfach sagen, du bist mein Freund, dich spreche ich frei. Kann der Richter das sagen? Nein, er kann es nicht. Er muss mich vielleicht so, weiß nicht, was im Augenblick die Preise sind, 500 Euro, irgend sowas wird es wahrscheinlich kosten. Er muss mich dafür verurteilen. Er kann nicht anders. Wenn er mein Freund ist und ich ein armer Schlucker, kann er vielleicht nachher sein Portemonnaie rausziehen und sagen, und hier sind die 500 Euro. Der Richter kann vielleicht die Strafe bezahlen, aber kann mich nicht unschuldig sprechen. Kann ein Buchhalter, wenn Geld in der Kasse fehlt, er es sich vielleicht sogar selbst genommen hat, einfach einen Strich drunter ziehen und sagen, okay, Geld fehlt in der Kasse, was soll's? Ich fange heute neu an. Kann ein Buchhalter das machen? Nein, das geht nicht. Das wäre Betrug. Das wäre eine Fälschung des Jahresabschlusses. Das wäre Unterschlagung. Kolosser 2, Vers 14. Jesus hat den Schuldschein. Das, was wir verbockt haben, hat er genommen und an das Kreuz angenagelt. Jesus trägt so diese Schuld. Ist dieses Prinzip der Stellvertretung. Aber jetzt sind wir nicht nur zu schnell gefahren und haben vielleicht deswegen unseren Führerschein los für 4 Wochen oder so etwas. Nein, wir haben gegen Gott rebelliert. Und gegen diese Rebellion steht die Todesstrafe, die Blutschuld. Wir sehen in diesem anderen Bild, dort rechts unten, ein Bild vom Auszug aus Ägypten. 1500 Jahre vorher. Bei den Plagen in Ägypten, die letzte 10. Plagen, der Todesengel geht durch das Land der Ägypter wegen ihrer Rebellion gegen Gott. Aber die Hebräer, waren die besser gewesen? Die waren um kein Haar besser. Und eigentlich hätte der Todesengel auch bei ihnen zuschlagen müssen. Wodurch überlebt ihr ältester Sohn? Dadurch, dass Gott diesen Stellvertreter geschenkt hat, dass sie ein Lamm schlachten sollten und das Blut dieses Lammes an die Pfosten und die Schwelle oben von der Tür streichen sollte. Und dort, wo dieses Blut zu sehen war, dieses Opfertieres, dort würde der Engel vorbeigehen. Da ist schon bezahlt worden. Da ist ein anderer gestorben. Gottes Gericht an einem anderen vollzogen. Das Gleiche wird gelebt bei dem großen Versöhnungstag, wie er später im Land Kanaan praktiziert wurde und von Juden auch heute noch praktiziert wird. Damals hat der hohe Priester all die unabsichtlichen Sünden des Volkes ausgesprochen, eine lange Litanei. Und symbolisch diesem Sündenbock, buchstäblich ein Bock, auf die Hörner aufgespießt, aufgeladen. Und dann trieb man diesen einen Sündenbock in die Wüste hinaus, wo der Sündenbock verendet ist. Er hatte all die Sünden des Volkes so praktisch auf dem Kopf und hat sein Leben dafür gegeben. Das Wort Sündenbock ist bei uns in der Sprache ja sprichwörtlich geworden. Es meint genau das. Der kriegt das aufgehalst, damit ich frei sein darf. Ich bin begnadigt, frei, weil ein anderer für mich bezahlt hat. Das meint dieser Begriff Vergebung. Ein zweiter Begriff, Erlösung. Der Begriff Erlösung meint eigentlich diese Szene eines Sklavenmarktes. Vor ein paar Jahren auf einer Reise durch Marokko bin ich in Fez an dem Sklavenmarkt, dem alten Sklavenmarkt, vorbeigekommen. War inzwischen längst geschlossen, aber in Mauretanien gibt es heute noch den Sklavenmarkt und in Sudan und in etlichen anderen Ländern. Dort wurden Menschen angekettet und Leute haben dann diese Sklaven gekauft. Menschen. Und das Bild Erlösung meint jetzt, es kommt ein Reicher auf den Sklavenmarkt. Und er sagt, den möchte ich haben. Und den, und den, und den, und den. Und er bezahlt für sie alle. Und die Menschen, die durch eigene Dummheit, durch eigenes Verschulden in Sklaverei geraten sind und in Leibeigenschaft, die sind frei. Und er sagt zu ihnen, jetzt geh, geh zu deiner Familie. Ich will dich nicht als Knecht bei mir haben, du sollst ein freies Leben führen. Frei. Das meint das Wort Erlösung. Ist diese Szene auf dem Sklavenmarkt. Vielleicht ist uns das ein bisschen weit entfernt. Ganz eng dabei ist auch der Begriff des Lösegeldes. Da ist so eine Geiselnahme. Vielleicht ist einer jetzt gekidnappt worden. Vielleicht ist es der Bürgermeister oder der Landrat, der sich jetzt als zum Austausch für die Geisel gibt. Und jetzt läuft die Sache schief, wenn die Geisel stirbt. Ein anderer stirbt an meiner Stelle. Ich bin ausgetauscht worden. Jesus ist gestorben an meiner Stelle und ich darf frei sein. Oder nehmen wir ein anderes Bild. Ich habe mich mit der Mafia eingelassen. Und bei der Mafia, da kann keiner mehr aussteigen. Das heißt die Todesstrafe. Aber jetzt ist ein anderer, der für mich stirbt. So wie der Mafia, wenn da einer türmt nach Amerika aus Australien auswandert, was passiert dann? Dein Bruder, den erschießen sie dann. Ein anderer stirbt an meiner Stelle. Oder ein Feuerwehreinsatz. Ich habe mein eigenes Haus in Brand gesetzt, durch Dummheit. Vielleicht sogar vorsätzlich. Das Feuerwehrteam kommt, um mich zu retten, dort aus dem Obergeschoss. Sie retten mich aber. Ein oder zwei der Feuerwehrmänner kommen ums Leben. Ein anderer stirbt, damit ich Zukunft habe. Das ist mit diesem Begriff gemeint. Oder der Begriff das Bild eines Rettungsschwimmers. Ich bin bei hohen Wellen aufs Meer rausgeschwommen und plötzlich verlassen mich die Kräfte. Ein Rettungsschwimmer schwimmt, erwischt mich noch, kann mir noch diesen Schwimmkörper zuwerfen und dann bekommt er einen Herzinfarkt und stirbt. Ich darf leben, weil ein anderer für mich gestorben ist. Lass mich ein letztes Bild nehmen. Der eines Airbags im Auto. Ich bin fahrlässig gefahren, ins Schleudern gekommen, viel zu schnell. Wir rasen gegen einen Baum. Der Airbag bläst sich sofort auf. Der Airbag zerstört sich selbst, um meinen Sturz aufzufangen. Ich bekomme das Leben geschenkt. Warum? Weil der Airbag sich selbst zerstört hat und meinen Fang auffängt. Das ist damit gemeint mit dem Begriff Erlösung, Befreiung. Ein drittes Bild, ein Begriff, den der teuren Liebe. Eine Liebe, die den höchsten Preis zahlt. So wie David zunächst als Hirte angefangen hat. Und dann kam ein Löwe. Er hätte davonlaufen können. Der Löwe wäre mit einem der Schäfchen zufrieden gewesen. Aber was macht er? Er riskiert sein Leben. Er kämpft mit diesem Löwen und mit diesem Bären später. um seine Tiere zu retten. Dort ging es gut aus. Aber später, 1000 Jahre später, als Jesus sich als den guten Hirten bezeichnet hat, der gute Hirte, er lässt sein Leben für seine Schafe. Aus Liebe. Er gibt sein Leben hin, damit wir frei sein dürfen. Liebe, die den höchsten Preis zahlt. Das höchste Opfer bringt. Nichts zurückhält. Alles gibt. Grenzenlose Liebe. Jesus wirft sich so quasi in die Schussbahn hinein, um diesen Schuss, der mich treffen sollte, aufzufangen. Er lässt sein Leben. War das nicht bei Abraham ähnlich, als Gott ihm den Auftrag gab, opfere deinen Sohn Isaak? Aus Liebe zu Gott geht Abraham drauf ein. Er ist bereit, selbst den Sohn der Verheißung, auf dem alle Verheißungen Gottes lagen, den als Opfer Gott darzubringen. Radikale Liebe. Aber dann im letzten Augenblick sagt Gott, stopp! Dort im Gebüsch ist ein anderer Sündenbock. Nimm den und schlachte den. Der Sohn Abrahams soll frei sein. Isaak soll leben, weil ein anderer Bock für ihn stirbt. Jesus als Austausch, der Bock, letztlich Jesus als Austausch für mich. Im Orient wird gerne eine Geschichte erzählt von zwei Brüdern. Der eine hat fromm und rechtschaffen gelebt und feste gearbeitet, der andere ist auf die schiefe Bahn geraten, hat getrunken und gespielt und wild gelebt. Und in einem dieser wilden Partys hat er aus Wut einen anderen erschlagen von seinen Kumpanen. Er flieht von dort nach Hause und die anderen hinter ihm her. Er kommt zu seinem Bruder und sagt, hilf mir, hilf mir. Da sagt der Bruder, schnell zieh deine blutverschmierte Kleidung aus. Zieh meine Kleidung an. Und er läuft und flieht, der Täter. Kurz danach kommen dann diese Häscher an das Haus, da ist dein Bruder eingegangen. Und er zeigt sich in dem Kleid, mit dem Blutverschmierten. Sie nehmen ihn gefangen, wird von den Kadi geführt und er schweigt. Und er schweigt. Und er wird zum Tode verurteilt. Er nimmt die Schuld seines Bruders auf sich, schreibt noch einen kleinen Brief an ihn, den sie seinem Bruder, dem vermeintlich Guten, geben sollten. Da steht dann nur ein paar wenige Zeilen drin. Ich habe für dich bezahlt. Jetzt lebe du wirklich. Jesus, der diesen teuersten aller Preise gezahlt hat aus Liebe. Ein vierter Begriff ist den der Versöhnung. Versöhnung nicht nur untereinander, Versöhnung mit Gott. Und es ist dort das Bild des Tempels, wo jetzt dort ein Opfertier gebracht wird, das Sühne bringt, das die zerstörte Beziehung zu Gott wiederherstellt. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. und hat die Ungerechtigkeit nicht angerechnet. Das ist ein Bild, was weit im Alten Testament liegt. In 1. Mose Kapitel 15, Gott ringt mit Abraham ringt mit Gott. Ich habe keinen Sohn. Ich habe keinen Erben. Wie können die Verheißungen, die du mir gegeben hast, in Erfüllung gehen? Und Gott sagt, vertraue mir. Und dann schließt Gott mit Abraham einen Bund. So wie es im Alten Testament üblich war, als viele Menschen noch nicht lesen und schreiben konnten. So wie ein großer König mit einem Untergebenen einen Bund schloss. Abraham sollte Tiere schlachten, die Tierhälften teilen, rechts und links sich jeweils gegenüber. Und dann musste der Untergebene durch diese Straße, rechts und links liegen jeweils die getöteten Tiere, hindurchschreiten. Und damit dokumentieren, wenn ich diesen Bund breche, wenn ich nicht treu bleibe, soll das mit mir passieren. Ich habe mein Leben verwirkt. Ich soll genauso mit dem Schwert durchgetrennt werden. Und jetzt wird es dunkel. Und Abraham zögert immer noch. Kann ich diesen Bund halten? Bin ich dem Auftrag gewachsen? Und was passiert dann? Gott selbst, der in dem Feuer, schreitet durch diese Bahn hindurch. Gott selbst nimmt die Kosten des Bundesbruchs auf sich. Er schafft Versöhnung mit uns, indem er diese Schuld zahlt. Dadurch gibt es Frieden mit Gott. Dadurch werden wir gerecht. Der Begriff Gerechtigkeit meint, in der richtigen Beziehung zu Gott zu stehen. Dadurch haben wir ein ewiges Erbe im Himmel. Jesus trug unsere Schande, unseren Fluch, Galater 3. Ein letztes Bild, den von Gottes Heiligkeit und Reinheit. Der Hohepriester durfte nur kultisch rein, mit ganz aufwendigen Waschungen und Riten, nur einmal im Jahr in das Allerheiligste, im Tempel streiten. Noch dort immer nur mit dem Blut von Tieren. Etwas anderes stirbt für mich. Nur so konnten sie in Gottes Gegenwart kommen. Gottes Heiligkeit ist so strahlend, heller als 1000 Sonnen. Und jede Unreinigkeit würde sofort diese Person zerstören. Wie bei einem ganz starken Laser, der jede Unreinigkeit in einer Glaslinse diese sofort zerspringen lässt. Zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen Menschen kann es keine Begegnung geben. Der Mensch würde sofort verdampfen. Er könnte vor Gott nicht bestehen. Und als Mose dann mal Gott sehen will, ich möchte wissen, wer du bist. Gott lässt es dann schließlich zu, sagt, stell dich in diese Felsspalte hinein. Und jetzt halte ich noch meine Hand darüber. Dann gehe ich mal kurz vorüber. Du hast eine Ahnung von dem bekommen, aber mich sehen, das würde dich sofort zerstören. Unreinigkeit ist da sowas Ähnliches wie jetzt in der Corona-Krise, als der Coronavirus die Blutplättchen zusammenklumpen lässt, das Blut zerstört und jetzt eine Bluttransfusion stattfindet. Dieses kaputte Blut, so wie bei einer Leukämie, wo auch das Blut sich selbst zerstört, wird herausgenommen und Jesu reines Blut wird nämlich eingeleitet. Ich darf leben, weil Jesus sein Blut für mich gegeben hat. Luther spricht deswegen von einem fröhlichen Wandel, einem Austausch, der stattfindet. Ich darf leben, weil Jesus für mich bezahlt hat. Meine Schuld ist gegen seine Gerechtigkeit ausgetauscht. Meine Scham und Schande ist ausgetauscht gegenüber seiner Ehre. Meine Rebellion gegen sein Heil und seinen Frieden. Meine Ohnmacht gegen seine Kraft. Mein Tod gegen sein Leben. Was macht der Tod Jesus mit uns? Wie wir gerade gesehen haben, er macht uns unschuldig. Er setzt uns frei. Er schenkt Leben. Wir leben in versöhnten, jetzt Beziehung mit Gott versöhnt. Wir sind rein von aller Ungerechtigkeit und Unreinheit. Nehmt euch nur eines dieser Bilder, das euch zu Herzen spricht. Bewahrt das in eurem Herzen. Das ist es, was Karfreitag macht. War das wirksam? Hat das ausgereicht? Ah ja, das erste Bild ist zu dunkel jetzt, man sieht es nicht. Sollten dort die drei Kreuze zu sehen sein in der Dunkelheit. Beim Sterben Jesu, wir haben es gelesen, da verdunkelte sich der Himmel 3 Stunden lang. Manche haben gesagt, ah, da war eine Sonnenfinsternis gewesen. Eine Sonnenfinsternis dauert aber keine 3 Stunden. Schon gar nicht findet sie am 14. Nissan statt, das heißt, da ist Vollmond. Bei Vollmond gibt es keine Mondfinsternis. Da steht die genau auf der anderen Seite. Gott hatte dort gehandelt, auf irgendeine Art und Weise. Und hat sich dazu gestellt, dass das Opfer von Jesus gültig ist. Das wird nur unterstrichen durch das zweite Bild dort im Tempel. Das Allerheiligste war getrennt von den Menschen. Da konnte es keine Verbindung geben. Und bei dem Tod Jesu, dort plötzlich zerriss dieser Vorhang. Nicht von unten nach oben, was normalerweise erwarten würde. Der Vorhang zerriss von oben aus nach unten. Gott selbst greift ein. Das, was ihn, den heiligen Gott, von uns Menschen trennt, wird weggenommen. Der Weg in Gottes Gegenwart ist frei durch Jesus. Und Menschen staunen darüber, wie dieser heidnische Hauptmann, der dort so sehr ergriffen ist davon. Ja, Jesus ist der Retter, er ist der Reine. Das ist Karfreitag. Das darf uns Mut machen, neu zu leben. Und das werden wir gleich auch in dem Abendmahl, was wir miteinander feiern, das dürfen wir dort miteinander ganz praktisch erleben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du bezahlt hast für uns. Danke, dass du die Scham, die Schande, das, was wir alles verbockt haben, Herr, dass du es auf dich genommen hast. Danke, dass du uns mit dem Vater versöhnt hast. Danke, dass wir frei sein dürfen, dass du die Sühne bist für all das, was uns unreinig macht. Danke, dass wir in dir das Leben haben, dass wir neu anfangen, neu mit dir zusammen leben dürfen. Danke, dass wir heute Karfreitag feiern dürfen. Amen.